Wunderbar. Wenn wir unsere Bibeln dabei haben, wir wollen gemeinsam aufschlagen, Sacharja Kapitel 10. Sacharja Kapitel 10. Ich habe ja dieses Kapitel in Sacharja mit den Worten überschrieben, der gute Hirte. Und im Lesen dieses Kapitels wird uns wieder offenbart oder erklärt, prophetisch offenbart, wer der gute Hirte wirklich ist, und ebenso wird uns aufgezeigt, was dieser gute Hirte tun wird. Wir sind das letzte Mal bei Vers 6 stehen geblieben. Ich lese mit uns die Verse 6 und 7. Ja? Und wenn ihr wollt, ihr könnt gerne mitlesen. Es wird gesagt, und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, da ich sie nicht verstoßen hatte. Denn ich, der Herr, ihr Gott, will sie erhören. Und dann Vers 7, und Ephraim soll sein wie ein Riese, und ihr Herz soll fröhlich werden wie von Wein. Dazu ihre Kinder sollen sehen und sich freuen, und ihr Herz am Herrn fröhlich sein. Soweit zunächst einmal der Text. Wir werden Vers für Vers durchgehen und die Dinge uns noch einmal vergegenwärtigen, die hier erwähnt werden, und sie auch interpretieren. Und es ist nicht schwer, diese Verse eigentlich zu erklären, denn hier geht es wiederum um diese wunderbare Verheißung Gottes der Wiederherstellung Israels. Und so wie ich das verstehe, war diese Verheißung Gottes Israel gegeben schon für das erste Kommen des Messias. Und wenn das Volk Israel Jesus als ihren Messias König angenommen hätte und Buße getan hätte, dann hätte Gott, der Vater, schon zu dieser Zeit seine Verheißungen erfüllt. Wir müssen uns das einmal überlegen. Ich will das unterstreichen und auch erklären, warum ich das so sage, dass dieses Angebot Gottes schon bei dem ersten Kommen des Messias hätte in Erfüllung kommen können. Und hier geht es wiederum, naja, was wäre wenn? Sich darüber zu unterhalten, nutzt nichts, aber wir müssen uns vergegenwärtigen. Könnt ihr euch erinnern, was die erste Aussage der allerersten Predigt des Herrn Jesus gewesen ist, die für uns aufgezeichnet ist, zum Beispiel in Matthäus 4. Ich will euch das einmal lesen und hört einmal genau hin. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das Wort, was hier gebraucht wird, ist Königreich. Der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wir hören uns das an und denken, naja, das ist das Angebot Gottes eigentlich für die Wiederherstellung Israels und für das Reich Gottes auf dieser Erde, für die Theokratie. Und ebenso war das ja auch mit dem letzten Propheten des Alten Testaments, Johannes dem Täufer. Was hat der denn gepredigt? Wird für uns festgehalten. Matthäus 3, Verse 1 und 2. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel. Genau das gleiche Wort wird hier gebraucht. Das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, das Angebot Gottes an Israel durch den Messias war echt. Es waren nicht nur Worte, nicht nur eine Vorstellung, es war echt gewesen. Hätte Israel Buße getan, würde es heute ganz anders aussehen in dieser Welt. Das heißt, 1000 Jahre wären schon vorbei. Aber wie auch immer. Ja? Aber weil Israel nicht Buße getan hat, deshalb ist die Wiederherstellung Israels und das Königreich Gottes auf Erden verschoben worden. Und in diese Zeit, diese Zwischenzeit, in der das Ganze verschoben worden ist, ist nun die Gemeinde reingekommen, die Zeit der Gemeinde, die ja auch unter anderem Mysteriumzeit. Gemeindezeitalter wird Mysteriumzeit genannt. Diese Zeit wurde dazwischen geschoben. Und jetzt entstehen natürlich sehr viele Fragen. Wir können uns Stunden darüber unterhalten, was wäre wenn. Das bringt alles nichts. Ja, das könnt ihr aber gerne heute Nachmittag machen beim Kaffee trinken, über diese Dinge nachdenken. Aber lass mich das noch einmal kurz hinzufügen. Und das wird uns auch bewusst, wenn wir diesen Text lesen. Einmal auf jeden Fall, das Angebot Gottes war nicht nur ein Wort oder eine leere Vorstellung, es war echt gewesen, aber Israel hat nicht Buße getan. Und dann, wenn wir in Vers 6 noch einmal schauen, dann sehen wir, dass Gott Israel wiederherstellt, eigentlich nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen. Das heißt, Gott stellt Israel wieder her, weil er Gott ist und weil er zu seinem Wort steht. Schaut einmal, was der Text sagt. Es wird gesagt, er wird sie stärken. Wer ist er? Gott. Er wird sie stärken. Er wird sie erretten. Drittens, er wird sie einsetzen in das Land. Viertens, er wird sich ihrer erbarmen. Und fünftens, er wird sie erhören. Das tut alles Gott. So, was tut Israel diesem Text nach? Seht ihr das? Und das Einzige, was wir aus diesem sechsten Vers herauslesen können, ist einfach, dass sie Buße tun. Ja, es wird nicht so ausdrücklich gesagt, aber wenn gesagt wird, dass Gott sich ihrer erbarmt, dann geht die Buße voraus. Das ist, was Israel tun wird. Und das ist wiederum ein Hinweis für uns, ja, auf das, was das Heilshandeln Gottes durch Jesus Christus, den Messias, von all den anderen Religionen, die es so gibt, in dieser Welt unterscheidet. Hier in den vor uns liegenden Versen lesen wir wiederum unmissverständlich von der Gnade Gottes. Bei all den anderen Religionen muss man für seine Sünden zahlen. Nur in dem Heilsangebot Gottes, in Jesus, dem Messias, bietet Gott selbst die Erlösung aus der Sünde an, aus Gnade. Gott sagt, dass wenn wir in Buße zu ihm kommen und diesen stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus Christus, der Messias ist, im Glauben für uns annehmen, Gott uns unsere Sünden vergibt. Und das heißt, dass genauso wie wir als Menschen des Gemeindezeitalters aus der Gnade errettet sind, so ist es mit jedem anderen Heiligen aller Zeitalter auch. All diejenigen, die in den Himmel kommen, werden aus Gnaden gerettet durch den Glauben und nicht, weil sie richtige Opfer dargebracht haben. Aber, und das habe ich letztes Mal schon erklärt, während die Heiligen des Alten Testaments wissend um das Kommen des Messias nach vorne geschaut haben und wussten, der Messias, der Heiland wird kommen, der für meine Sünden sterben wird, schauen wir als Menschen des Neuen Testaments zurück auf das, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Ja, als Jesus für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag dann auferweckt wurde. So, das Gnadenangebot Gottes dem Sünder gegenüber in dem Messias Jesus Christus ist einfach einmalig. Das gibt's nicht nochmal. In keiner anderen Religion finden wir das. In anderen Religionen heißt es, mit aller Kraft sich anzustrengen und zu machen und sein Heil zu erarbeiten. Und selbst dann weißt du nicht, ob all diese guten Werke, die schlechten, die du getan hast, überwiegen. Du lebst immer in dieser Unsicherheit. Bruder Oleg hat eine sehr gute Illustration letzten Sonntag gebraucht, predigend hier in der chinesischen Gruppe. Und er sprach oder erzählte oder er gebrauchte das Bild eines kleinen Jungen, der mit seinem Dreirad fährt und in ein teures Auto, sagen wir mal einen nagelneuen Mercedes, hineinfährt. Und dann ist eine große Beule und schrammt, alles zerkratzt. Und der Eigentümer ist natürlich dabei und er ist nicht sehr erfreut, was passiert ist. Und jetzt muss der kleine Junge für den Schaden aufkommen an diesem teuren Auto, aber er kann das nicht. Und zudem ist er noch ein Waise, der hat keine Eltern, die das bezahlen können. So, und wenn der Eigentümer des Autos nun sagt, pass auf, kleiner Bursche, ich komme persönlich für die Kosten auf, mein Auto zu reparieren. Und dann aber sagt, und ich sehe zu, dass dein Dreirad fertig gemacht wird auf meine Kosten. Und er dazu dem Kleinen noch eine Schokolade gibt. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und ihr Lieben, der kleine Junge wäre doch ein Esel. Ja, wenn er sagen würde, oh nein, das will ich selber ausbaden. Das habe ich mir selber eingebrockt. Jetzt will ich selber für den Schaden aufkommen. Wie denn? Wie denn? Aber ihr Lieben, wisst ihr, in diesem Zustand, oh, ich kann das alleine machen. Ich kann meine Sünden selbst irgendwie wegmachen. Ja, durch meine guten Werke, was immer. In diesem Zustand leben die meisten Menschen heute. Sie weisen das Angebot Gottes in Jesus Christus ab und sagen, wir schaffen das schon, alleine. Oder wie einer das gesagt hat, yes, we can. Das sind alles Schlagwörter des gefallenen Menschen, der von sich denkt, dass er Gott ist. Der Mensch ist aber nicht Gott. Die Schrift sagt uns ganz klar, und das gilt für alle Heiligen aller Zeitalter, aus Gnadenseite gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und das meint ganz praktisch, überlegt einmal, wenn wir einmal im Himmel sind und dann plötzlich auf diesen goldenen Straßen, auf denen wir rumlaufen, sehen wir plötzlich Abraham. Und wir den Abraham fragen, Abraham, wie kommt es, dass du hier bist? Was wird er uns antworten? Aus Gnade bin ich hier. Wunderbar. Stellt euch vor, wir sehen den König David. Wir kennen ja sein Leben, da brauche ich nichts dazu zu sagen. Und wir werden den König David fragen, David, wie kommt es, dass du im Himmel bist, hier zusammen mit uns? Er wird sagen, aufgrund der Gnade Gottes. Und stellt euch vor, wir treffen den Schächer vom Kreuz. Wir sehen ihn im Himmel und wir begegnen ihm und wir fragen ihn, wie kommt es, dass du im Himmel bist? Du hast doch gar nichts gemacht. Du konntest kein Opfer vollbringen, du konntest keine gute Tat machen. Wie kommt es, dass du im Himmel bist? Was wird er uns antworten? Aufgrund der Gnade Gottes. Denkt ihr, das wird mit uns anders sein, dass wir etwas anderes sagen werden? Nein, auch wir werden das sagen. Wir sind im Himmel nur deshalb, weil die Gnade Gottes zieht, weil es die Realität ist. Nur aufgrund der Gnade Gottes werden wir im Himmel sein und nicht, weil wir etwas richtig gemacht haben oder weil wir in der richtigen Familie geboren worden sind oder weil wir zu der richtigen Gemeinde gehört haben. Lasst uns weiter in den Text schauen und etwas sehr Bedeutendes und Aktuelles eigentlich bemerken. Überlegen wir einmal. Das, was wir eben gelesen haben, ja, Verse 6 und 7, spricht über die Wiederherstellung Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. Die assyrische Gefangenschaft liegt noch weiter zurück. So, es ist wahr, diese Deportationen Israels war die Strafe Gottes für sie gewesen. Das ist richtig, weil sie ungehorsam waren. Das wissen wir, weil wir die Heilige Schrift lesen, wir kennen das Alte Testament. Hat aber Gott nun sich von Israel ganz abgewandt, weil sie ihm ungehorsam waren? Nein, wir lesen ja, dass er sie wiederherstellen wird. So, warum hat er sich nicht von ihnen abgewandt? Ganz einfach, das Wort Gottes sagt uns zum Beispiel in Römer 11, 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Und das ist es, warum, hört mal genau hin, hört mal genau, was der Apostel Petrus bei der Pfingstpredigt wirklich predigt und sagt in Apostelgeschichte 2, 39. Folgendes sagt er, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Wem gilt die Verheißung und wessen Kindern gilt die Verheißung? Sind Juden gemeint. Aber dann wird gesagt, und die Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wer ist das? Das sind wir. Wir als Heiden. Überlegen wir uns das einmal. Die Juden hatten doch gerade einige Wochen vorher, einige Tage vorher, ihren Messias gekreuzigt. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo Gott sich von ihnen abgewandt hätte und sagte, Mit euch kann ich sowieso nichts anfangen, ich fange etwas Neues an. Hat er das gemacht? Nein, wir lesen doch, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. So, das heißt, und hier, ja, ich kann nicht alles erklären, sonst das wird zu lange, aber auf jeden Fall wird klar, die Juden, selbst wenn sie von Gott zur Seite gestellt sind, die einzelnen Juden, nicht das ganze Volk als solches, die einzelnen Juden können immer noch zum Heil kommen. Aber diese gehören nicht mehr zu dem Überrest, von dem das Alte Testament spricht. Messianische Juden heute, zu welcher Gruppe gehören sie? Zu der Gemeinde. Das ist es. Wir müssen immer wieder diese zwei Gruppen, die wir unter anderem in der Heiligen Schrift erkennen, unterscheiden. Sonst kommen wir durcheinander. Der Apostel Petrus sagt auch in der Predigt später, wir können das in Apostelgeschichte 3, 25 lesen, noch einmal, er sagt, ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes. Das sind wir nicht, das Heiden. Wer ist das? Das sind die Juden. Den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das Verständnis, das heute so in die Gemeinden eingezogen hat, auch in den Baptistengemeinden, ich sehe das immer und immer wieder, dass die Gemeinde nun das Volk Israel zur Seite geschoben hat, dass Gott mit Israel fertig ist und nun die Gemeinde das Volk Israel ist, das geistliche Volk Israel ist, das ist eigentlich mit der Bibel in der Hand, das kann nicht belegt werden. Es ist wahr, dass sie als Nation ja, ihre Gelegenheit verpasst haben, die Verheißung zu erfassen oder die Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind, zu erfassen, unter anderem auch in ihrem Land wiederhergestellt zu werden. Aber als Einzelne können sie genauso wie auch wir das Evangelium hören und darauf eingehen. Ja? Aber eines Tages, das ist noch in der Zukunft, werden sie als ganzes Volk, und die Bibel spricht von dem Überrest, der Überrest, der am Leben bleibt, Buße tun und zum Glauben kommen, genau wie das Wort Gottes es sagt und wie uns das in Vers 7 auch beschrieben wird. Und wenn wir uns Vers 7 anschauen, ja, dann wird uns bewusst, dass es eine sehr, sehr fröhliche Angelegenheit sein wird, wenn Gott Israel geistlich, aber auch physisch wiederherstellen wird. Zweimal wird das Wort fröhlich sein gebraucht und einmal das Wort jauchzen. Nun, wir können uns das ganz gut vorstellen, ja, dass Israel jauchzen wird zu diesem Zeitpunkt, ja, wenn ihr König Jesus Christus erscheinen wird. Ich habe etwas sehr Interessantes entdeckt, studierend die Heilige Schrift über das Fröhlichsein. Ja, mich interessiert das, diese Stellen über das Fröhlichsein, unter anderem, weil ich nicht so ein fröhlicher Mensch selbst bin. Ich bin manchmal sehr bedrückt, manchmal sehr melancholisch. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, weil ich in Russland geboren bin. Kann sein. Kann sein, ihr Lieben. Ja, manche sind so fröhlich, ja, von ihrer Natur her. Ich bin das nicht. So, aber interessanterweise finden wir in der Heiligen Schrift sage und schreibe 3657 Mal das Wort jauchzen gebraucht im Zusammenhang mit den Menschen Gottes. Das heißt, immer wieder wird uns gezeigt, dass wir als Menschen Gottes einmal Grund haben zum Jauchzen und zum anderen das auch zeigen sollen. Das heißt, wir sollen als solche aussehen, die jauchzen, also fröhlich sein. Ja? So 365.000, das heißt, für jeden Tag des Jahres haben wir 10 Bibelverse, die uns ermutigen und ermahnen, genau das zu sein. Einmal jauchzenden, zum anderen fröhliche Menschen. Und ich sag mal, ich habe das schon erwähnt mit C.S. Lewis, der sagte, naja, wenn mir die Zahnschmerzen mal aufhören, weh zu tun, ja, dann werde ich wieder fröhlich sein. Es ist so. Ja, manchmal ist einem nicht danach, aber die Herausforderung der Heiligen Schrift steht. Und wir als Menschen Gottes haben allen Grund, ja, fröhlich zu sein und zu jauchzen. Übrigens, habt ihr das gewusst, dass das deutsche Wort jodeln, wisst ihr, was jodeln ist? Mit diesem Wort verbunden ist jauchzen. ja, oder jubilieren. Und manchmal hat man auch den Eindruck, ja, wenn man diese bayerischen Sänger da sieht oder Sängerinnen, wenn die anfangen zu jodeln, du denkst, das ist, die reden in Zungen, ja, die preisen Gott in Zungen, kommt einem so vor. Und dann dachte ich, vielleicht ist das ein gutes Bild. Und sie sehen so fröhlich aus, ja. Habt ihr schon mal einen traurigen Jodler gesehen? Ihr Lieben, ich habe sogar einen japanischen Jodler mal gesehen. Das war interessant im Fernsehen, das war echt interessant. Aber es ist interessant, was die mit ihrer Zunge da veranstalten können. Und ich denke mir immer, oh, das ist das Zungenanbeten Gottes. Ich weiß auch nicht, der Pfingstler, was weiß ich. Wie auch immer, mein Punkt ist der, ihr Lieben, als wiedergeborene Menschen, die doch ganz genau wissen, zu wem sie gehören, was unsere Destination ist, was unsere Heimat ist, was uns erwartet, wenn wir dessen bewusst sind, dass Gott uns segnet Tag für Tag, wir haben allen Grund, dankbar zu sein, fröhlich zu sein, wir müssen auch fröhlicher aussehen. Ich spreche von mir, nicht von euch. Ja? Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, Oliver Wendell Holmes. In den 20er Jahren, 1927, war er einer der hochrangigsten Richter des Landes USA. Also ein sehr bekannter Mann, sehr wichtiger Mann in den Vereinigten Staaten. Und er sagte bei einem Gespräch, dass er eigentlich vorgehabt hat, Prediger zu werden. Und er sagte, er hat deshalb die Laufbahn des Predigers nicht eingeschlagen, weil die Prediger, die er kannte, alle wie Bestattungsunternehmer ausgesehen haben. Naja, ihr Lieben, zum Bestattungsunternehmer gehört das, dass er traurig ist. Könnt ihr euch einen Bestattungsunternehmer vorstellen, der am Grab steht und nur smilet? Die Leute würden denken, der ist doch nicht ganz dicht. So einen Bestattungsunternehmer wollen wir nicht. So, das gehört eigentlich zu seinem Business. Der muss, naja, nüchtern aussehen. Nicht zu fröhlich. Ja, mit den Predigern ist das ein bisschen anders. Die haben eine gute Botschaft weiterzugeben. Die haben viel Grund, fröhlich zu sein. Dieses Beispiel habe ich auch schon mal gebraucht von dem Evangelisten Wilhelm Busch. Kennt ihr den Namen Wilhelm Busch? Ja. Er hat immer gesagt, was er gedacht hat, frei rausgesprochen und meistens war das wie die Faust aufs Auge, wie man sagt. Das hat richtig gepasst. War so ein derber aus dem Ruhrpott, glaube ich, ja, er hat da gedient lange Zeit. Und bei einer Pastorenkonferenz hat er die jungen Pastoren so ein bisschen angeleitet, ja, wie man predigen sollte. Und er sagte, ihr Lieben, wenn ihr predigt, dann schaut doch ein bisschen fröhlicher rein. Besonders, wenn ihr vom Himmel spricht. Ja? Naja, kann man sich vorstellen, warum man fröhlich sein kann. Und dann sagte ein Prediger, naja, aber wenn wir von der Hölle sprechen, wie sollen wir da aussehen? Er sagt, da könnt ihr aussehen wie sonst auch immer. Ja? Wie ihr sonst immer aussieht. Immer traurig. Ja? In einer sehr traurigen Zeit des Volkes Israel, er sagte Gott durch Nehemia dieses sehr bedeutende Wort, das für uns genauso gilt. Ja, nach dem Lesen des Gesetzes waren die Menschen so traurig gewesen, sie haben geweint. Sie haben geweint, geweint, geweint. Und er sagte Folgendes, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist was? Es ist eure Stärke. Und für uns gilt das genauso. Ja, gerade lebend in unserer Zeit, wenn wir diese Dinge hören, die alle passieren, Krieg und das und jenes und das geht schon einem, das wird einem zu viel und manchmal ist es wirklich gut, wenn man Fernsehen nicht anschalten, die ganzen Nachrichten guckt, das ist immer der gleiche Kram. Die Freude am Herrn ist auch eure Stärke, ist auch meine Stärke. Das Wort Gottes ist ewig richtig und ewig wichtig für uns. Heute ist es genauso. Okay, ihr Lieben, wir wollen weitermachen. Schaut einmal, Vers 8 steht geschrieben, und ich will ihnen zischen. Ich weiß nicht, was bei euch gebraucht wird als Wort, aber bei mir steht zischen. Ich will ihnen zischen, das ist ein komisches Wort. Pfeifen, ja, genau. Sehr interessant. Und sie sammeln, also Gott wird also ein Signal geben, ob nun Pfeifen ist oder was, und ich werde sie sammeln. Denn ich will sie erlösen und sie sollen sich mehren und sie, wie sie sich zuvor gemehrt haben. Aha, wir verstehen, worum es hier geht. Ja? So, hier geht es darum, dass Gott schon im Voraus prophezeit, da wird es einen Zeitpunkt geben, an dem irgendein Signal Gottes erschallen wird und nun die ganzen Juden aus der ganzen Welt zusammenkommen werden in dem Land Israel. Ein sehr schönes Wort wird hier gebraucht, das mit Pfeifen übersetzt wird oder mit Zischen oder in manchen steht Locken. Ja? Das Wort, was gebraucht wird, ist eigentlich näher verwandt mit dem Wort Pfeifen. Und diejenigen, die in der Landwirtschaft aufgewachsen sind, ihr habt das vielleicht noch im Hinterkopf irgendwo. Oft war das so, dass man gepfiffen hat und dann kam plötzlich Kühe oder Schafe oder was weiß ich noch. Was gibt es noch? Hühner? Nein, no, die kommen nicht, nur beim Pfeifen. Aber Schäfchen kommen. Ich habe einen Freund gehabt, der ist nach Neuseeland gefahren und er sagt, er hat eine sehr interessante Begebenheit erlebt. Ihm wurde das vorgemacht. Er sagt, er ist mit einem Schäfer zu einer Weide gegangen. Die Weide war rundherum mit Wald bestückt, weißt du, und auf der Weide war kein einziges Schaf zu sehen. Und dann sagt der Schäfer Folgendes, er sagt, passt mal auf. Und dann macht er ein bestimmtes Geräusch, das hört sich an wie Pfeifen, und plötzlich siehst du mal, wie die Schafe aus dem Wald schauen, die Köpfe zunächst einmal. Die schauen und dann laufen die zu dem Schäfer. Und genau das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Ja? Gott wird ein Signal geben, was immer es ist, ich weiß es nicht, was es sein wird, aber wenn das Signal ertönt, wird das ganze Volk, was die übrigen Juden aus der ganzen Welt nach Israel ziehen. Ich habe mal nachgeschaut, das ist auch sehr interessant. Zurzeit leben ungefähr 52% aller Juden außerhalb Israels, also die Hälfte kann man sagen. Ja, in den USA leben 7,6 Millionen, in Frankreich leben 440.000, an dritter Stelle ist Kanada, habt ihr das gewusst? Kanada ist das Land, das dritte Land ist, das von der Population der Juden im Land. So, wir haben in Kanada ungefähr 398.000 Juden leben. Wer weiß, wie lange noch. Ja? Und wann immer dieser Signal Gottes ertönt, ja, werden alle Juden dann nach Israel ziehen und dort versammelt werden. Lass uns weiterlesen, was gesagt wird. Vers 9. Es wird gesagt, und ich will sie unter die Völker sehen, dass sie mein Gedenken an fernen Ländern und sie sollen mit ihren Kindern leben und wiederkommen. Ja, sehr interessant. Die Aussage steht in der Zukunftsform. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Heiligen Schrift steht, aber eigentlich steht sie in der Zukunftsform. Das wird noch geschehen. So sind die sind gerade, das Buch des Sacharja wurde gerade nach der Gefangenschaft aus Babylon geschrieben. Einige kamen aus Babylon zurück, sie haben dann angefangen, Jerusalem zu bauen, den Tempel zu bauen. Und dann wurde auch dieses Buch geschrieben, aufgrund der Offenbarung Gottes an diesen Propheten. So, diese Wegführung können nicht gemeint sein. Welche Wegführung ist gemeint? Wahrscheinlich 70 nach Christus, die Wegführung unter den Römern. Ja, als die Juden, dann 1 Million Juden getötet worden sind und die anderen in die Sklaverei herausgeführt worden sind. Und seit diesem Zeitpunkt, seit 70 nach Christus bis 1948, lebten die Juden in der Zerstreuung in der ganzen Welt. Aber interessanterweise, und das wisst ihr noch besser wie ich, sie lebten mit dieser Hoffnung, dass Gott sie eines Tages in ihrem Land sammeln wird. Und bei jedem Passafest, bei jedem Yom Kippur-Fest, Tag der großen Versöhnung. Für 2000 Jahre, von ungefähr 2000 Jahre, 70 nach Christus bis 1948, haben die Juden sich mit welchen Worten getröstet? Wisst ihr das noch? Nächstes Jahr in Jerusalem. Was meint das? Sie haben die Hoffnung gehabt, dass nächstes Jahr sie das Passafest wo feiern werden oder feiern werden können? In Jerusalem. Da war überhaupt kein Gedanke, dass Israel wieder ersteht oder dass Jerusalem zu den Juden gehören wird. Mit dieser Hoffnung, nächstes Jahr in Jerusalem, haben sich diese Menschen Hoffnung zugesprochen für fast 2000 Jahre. Nächstes Jahr in Jerusalem. Und 1948 wurde es Wirklichkeit. Seit 1948 können die Juden, wenn die es wollen, Passafest, Yom Kippurfest, in Jerusalem feiern. Es ist erstaunlich. Es ist ein Wunder Gottes. Aber hier in unserem Text Verse 8 und 9, ja, ist von der schlussendlichen Versammlung des Volkes Israel die Rede, kurz vor Beginn des tausendjährigen Reiches. Ja, ob das 1948 der Fall gewesen ist, weiß ich nicht, aber ich werde gleich noch einiges dazu sagen, was sehr, sehr interessant ist, was mir auch nicht bewusst war, bevor ich mich mit dem Text hier auseinandergesetzt habe. Verse 10 und 11, schaut einmal. Ich lese sie noch einmal. Denn ich will sie wiederbringen aus Ägyptenland. Ganz klar, nicht aus der Ferne, nicht aus den fernen Ländern, sondern aus Ägyptenland. Sehr interessant. Und will sie sammeln aus Assyrien, ist auch ein bestimmter geografischer Ort. Und will sie ins Land Gilead und Lebanon bringen, dass man nicht Raum für sie finden wird. So in Israel wird zu wenig Raum sein, werden sie nach Lebanon in Gilead gebracht. Ich werde das gleich erklären. Vers 11. Und er wird durch Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann erniedrigt werden die Pracht von Assyrien und das Zepter in Ägypten soll aufhören. Ja, okay, warum sind diese Verse interessant für uns? Wie gesagt, weil hier ganz klar geografische Orte genannt werden. Manche legen das aus, oh, hier ist geistlich gesprochen von den Feinden Israels. Naja, dann, wenn es so wäre, hätte Gott das so gesagt. Nein, hier werden bestimmte Orte genannt, die es heute noch gibt, ja, und die eine Bedeutung haben, auch im Zusammenhang Israels. Spezifische geografische Orte werden genannt, aus denen Gott dann die Juden herausführen wird und sie ja wieder dort in Gilead und auch in Lebanon setzen wird. Gilead ist übrigens das moderne Jordanien. So, und wir fragen uns, ist das heute schon passiert? Nein, es ist nicht passiert. Das gehört Israel noch nicht. Aber es wird. Und zu diesem Zeitpunkt werden dann die kommenden Juden, all diese große Schar der Juden aus der ganzen Welt, auch nach Lebanon kommen, dass Israel gehören wird, und auch nach Jordanien. Und ihr Lieben, das, was im Moment passiert, der Krieg in Israel, wer weiß, vielleicht ist das schon die Vorbereitung genau dafür. Ja, es kann sein, ich weiß es nicht, ich bin kein gewaltiger Kenner der Prophetie, kein Spezialist der Prophetie. Es kann sein, dass Gott die Juden aus Ägypten schon 1949 so um die Jahre herausgebracht hat, als bei einer Nacht- und Nebelaktion die meisten Juden Ägypten verlassen haben, obwohl sie es nicht durften. Heute, ich habe mal nachgeguckt, das war sehr interessant, leben in Ägypten insgesamt nur drei Personen, drei jüdische Personen, drei ältere Damen jüdischen Hintergrunds, nur drei. Ich muss mich korrigieren, das war letztes Jahr, von diesem Jahr weiß ich es nicht. So kann sein, dass diese älteren Damen auch schon verstorben sind, wir wissen es nicht. Ja? Und lesend diese Verse, denken manche Bibellehrer, oh, es kann sein, ich weiß es nicht, es kann sein, dass es noch eine Zerstreuung geben wird, dass Israel noch einmal, ja, oder die Juden noch einmal in der ganzen Welt verstreut werden. Ich weiß es nicht. Ja? Aber wie gesagt, eines Tages, und das ist Prophetie. Ich meine, wir denken, na, kann das sein, die politische Lage und die Weltmächte und die Supermächte da und hier. Ihr Lieben, wer hätte von 1948 gedacht, dass es Israel je geben wird? Haben nicht gedacht. Wer hätte je gedacht, dass Jerusalem wieder den Juden gehören wird? Und im Moment ist es noch eine internationale Stadt und das hat auch mit der Bibel zu tun, aber die Juden können sich zum Teil in dieser Stadt bewegen. Ja, die Klagemauer ist in Jerusalem, sie können zu der Klagemauer gehen und so weiter und so weiter. Wer hätte das gedacht, dass Juden eines Tages das machen können? Ist ein Wunder. Ist ein Wunder. Und deshalb, diese Dinge, die wir prophetisch lesen, wir sollten sie nicht mit unserem menschlichen Verständnis auslegen und denken, oh, das ist unmöglich, also müssen wir das vergeistlichen. No, wir müssen das nicht. Das wird genauso sich erfüllen, wie Gott es sagt. Das können wir annehmen. Ja? Und wenn es gesagt wird, diese Juden, die aus der ganzen Welt zusammenkommen, aus USA, aus Kanada, aus Frankreich, wo auch immer, sie werden nach Lebanon gebracht werden und dort untergebracht werden von Gott, dann wird das dieses Land Israel gehören, genauso wie auch Jordanien. So, lasst uns gemeinsam Verse noch einmal 11 und 12 lesen. Und er wird durch das Meer der Angst ziehen und die Wellen im Meer schlagen und alle Tiefen des Stromes werden versiegen und die Hoffart Assyriens wird niedergeworfen werden und weichen wird das Zepter Ägyptens und ich werde sie stark machen, Vers 12, in Jehova und in seinem Namen werden sie wandeln, spricht Jehova. Ja? So, in diesen Versen geht es um, wird die, der Bezug genommen zu der Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten. Ja? Und der Vergleich wird gemacht zu dem, was eines Tages prophetisch geschehen soll, wenn das Ganze, wenn die ganzen Juden nach Israel gebracht werden. Genauso wie bei der Herausführung aus Ägypten es Wunder über Wunder über Wunder gegeben hat für das Volk Israel. Ja, das Rote Meer wurde geteilt. Ist das normal? Ist das normal? Kennt ihr die Geschichte? Da kam einer, ein Atheist, und sagte zu einem bibelgläubigen Mensch: Mensch, ihr glaubt daran, dass das passiert ist, dass das Rote Meer geteilt worden ist und Israel durch das Rote Meer gehen konnte. Guckt mal, was die Wissenschaftler sagen. Die sagen, der Ort, wo sie durch das Meer gegangen sind, das war nur 10 cm hoch, das Wasser. Na klar, konnten sie da durchgehen. Ja, war der bibelgläubige Mensch natürlich ein bisschen enttäuscht, ja, dass die Wissenschaft das nun rausgefunden hat. Aber dann hat er sich überlegt und sagte: Halleluja, Halleluja. Und der Atheist sagt: Na, warum sagst du Halleluja? Er sagte: Das ist noch ein größeres Wunder. Stell dir vor, Gott hat die ganze ägyptische Armee ertränkt in 10 cm Wasser. Ja, die Leute kommen mit ihren komischen Gedanken, wo die Wissenschaft sagt dies, Wissenschaft sagt jenes und ja, schießen sich ins eigene Bein, ja, wenn man ein bisschen weiter darüber nachdenkt. So, der Hinweis ist, genauso wie das ein Wunder geschehen war, als Gott Israel rausgeführt hat aus Ägypten, genauso wird es auch in der Endzeit sein, wenn Gott das Volk Israel in sein Land bringen wird. Und Vers 12, das ist die Verheißung für Israel, das sich nun im tausendjährigen Reich sich befindet. Wir lesen: Ich werde sie stark machen in Jehova und in seinem Namen werden sie wandeln, spricht Jehova. Das ist der Hinweis auf das tausendjährige Reich. Ja, in diesem Vers geht es darum, dass Gott seinerzeit, es ist noch nicht passiert, aber seinerzeit wird Gott den Überrest Israels wiederherstellen. Geistlich wiederherstellen, aber auch physisch wiederherstellen. Ich lese uns aus Hesekiel 37, den 14. Vers. Eigentlich könnte ich ab Vers 11 lesen, das könnt ihr zu Hause gerne machen, aber in Hesekiel 37, Vers 14 wird auch diese Verheißung gemacht. Und ich werde meinen Geist in euch legen. Geistliche Wiederherstellung des Überrestes Israel. Und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt. Und ich werde es tun, spricht der Herr. Wunderbar, wunderbar, ihr Lieben, diese Perspektive zu haben, das Wort Gottes zu kennen, zu wissen, wie die Zukunft schon aussieht, fantastisch. Aber was lernen wir ganz praktisch für uns aus der heutigen Lektion? Und ich hoffe, dass wir dieses eine erkennen. Ich denke, das ist kein Problem, aber ich will das trotzdem noch einmal erwähnen, ihr Lieben. Die Gemeinde ist niemals Israel. Die Gemeinde hat niemals Israel ersetzt. Und diese verderbliche Lehre, die zieht durch die modernen Gemeinden, das ist nicht zu fassen. Ja? Ich hätte gedacht, wie ist es möglich, so ein Kokolores zu glauben? Aber es ist möglich, viele glauben das. Viele der modernen Christen glauben, dass Israel von Gott zur Seite geschaffen worden ist. Jetzt ist die Gemeinde das moderne Volk Israel oder das geistliche Volk Israel. Ihr Lieben, das, ja, wir erkennen diese zwei separaten Gruppen. Und wenn wir das erkennen, dann wissen wir schon sehr, sehr viel. Einmal, dann verstehen wir auch, dass wir die Bibel in dieser Weise auch interpretieren müssen. Das sind manche Dinge, die richten sich nur an Israel. Das sind manche Dinge, die Aussagen Gottes richten sich nur an die Gemeinde. Wir können das nicht vermischen. Und dann, wenn wir das verstehen, oh, es gibt diese zwei Gruppen, wisst ihr, was wir dann verstehen werden? Auch eher verstehen werden, das Buch der Offenbarung. Wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht erkennen, dass die Gemeinde nicht Israel ist, wie wollen wir das Buch der Offenbarung auslegen? Wir müssen das alles vergeistlichen, von A bis Z. Wenn wir aber diese zwei Gruppen sehen, naja, es gibt ja noch mehr Gruppen, aber darauf will ich nicht eingehen jetzt, dann werden wir die Offenbarung doch besser verstehen können. Ja? Und zum anderen lernen wir aber auch, dass alle Heiligen Israels, dass alle Heiligen der Gemeinde schlussendlich dasselbe Zuhause haben. Und das sagt uns die Bibel auch. Ja, es ist die Stadt, die Gott selbst erbaut. Und das ist das neue Jerusalem. Und deshalb sagt das Wort Gottes deshalb, weil wir zu demselben Haushalt gehören, lass mich das so sagen, Haushalt gehören, zum Haushalt Gottes, sind wir als Heiden nicht Fremde noch Gäste, sondern Kinder Gottes. Und das heißt, Miterben der geistlichen Verheißung, die Abraham mitgegeben wurde. Uns wurde es nicht verheißen, dass uns das Land wiederhergestellt. Ja, welches Land? Ich komme aus Russland. Ich bin in Russland geboren, Deutschland auch. Welches Land soll mir denn wiederhergestellt werden? Das macht doch keinen Sinn. So, es geht aber um die geistlichen Verheißungen. Die geistlichen Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind. Ich bin ein Erbe dieser Verheißungen. Was ist diese Verheißung? Wir wissen das. Das ist die Rechtfertigung durch den Glauben. Deshalb lesen wir in der Heiligen Schrift, im Neuen wie im Alten Testament. Hört genau hin. Die Rede ist von uns. Es wird gesagt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Zweimal wird gesagt, glückselig sind wir. Was meint glückselig? Glückselig meint, überaus glücklich zu preisen sind diese Menschen. Das sind wir. Haben wir einen Grund, froh und fröhlich zu sein und zu jubilieren? Manchmal vielleicht auch mit Jodeln? Wir haben. So, und wenn ihr mich zwischendurch mal hüpfen seht, dann denkt nicht, oh, der ist verrückt geworden, unser Pastor. Ich denke an diesen Vers. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Habe ich das verdient? Nein, ich weiß das. Ich habe es nicht verdient, das ist Gnade. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.